Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Mit Ann-Kathrin Büsker, ich grüße Sie, und mit Christian Dürr, dem Fraktionsvorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion. Schön, dass Sie da sind, Herr Dürr.
Guten Tag, Frau Büsker.
Herr Dürr, wir sprechen an diesem Freitag der letzten Sitzungswoche vor dem, was ja alle mal Sommerpause nennen. Sitzungsfreie Zeit wäre ja im Grunde eher korrekt. Wie wichtig ist das jetzt, nach diesen letzten Politikwochen wirklich auch mal ein bisschen Abstand von Berlin zu bekommen?
Ja, ich freue mich auf eine Zeit, auch ein bisschen mehr Familie tatsächlich. Das war in den letzten Wochen nicht so möglich und das Wetter ist ja gut. Insofern freue ich mich auf ein wenig weniger Termine, auf ein bisschen mehr wenig Termine, so muss ich sagen. Und wobei in den kommenden Wochen gibt es natürlich trotzdem Termine, aber halt nicht in Berlin. Das Allermeiste findet woanders statt, bei mir in Niedersachsen. Ich bin aber auch nochmal in München beispielsweise. Also insofern, man kommt ein bisschen mehr raus und das ist auch mal ganz schön.
Das heißt, Sie haben auch wirklich mal ein bisschen Zeit für den Wahlkreis.
Ich habe mal Zeit für den Wahlkreis. Das hat man ja in den Nichtsitzungswochen auch immer mal. Das Problem in den letzten 2-3 Monaten war, dass ich trotz Nichtsitzungswoche nicht so richtig viel vor Ort war, sondern dann auch wieder zur Sitzung in Berlin war zwischendurch. Und insofern freue ich mich jetzt, dass es wieder ein bisschen mehr Normalmodus ist und das Wetter stimmt auch.
Einer der Gründe, warum Sie viel in Berlin waren, war das Gebäudeenergiegesetz. Sprechen wir gleich drüber. Ich würde zu Beginn tatsächlich mit Ihnen über ein anderes Thema dieser Woche sprechen wollen. Und das ist die Suizidhilfe. Der Bundestag hat es ja verpasst, diese Woche Rahmenbedingungen für die Suizidhilfe zu schaffen. Nachdem das Bundesverfassungsgericht ja das Recht auf selbstbestimmtes Sterben festgestellt hat, bleiben da jetzt im Grunde weiterhin rechtliche Grauzonen, von denen viele Expertinnen und Experten sagen, Regeln dafür wären wichtig, gerade zum Schutz der Menschen, zur Betreuung von Menschen. Warum hat sich das Parlament mit dieser Entscheidung so schwer getan und keine Mehrheit für einen der Anträge gefunden?
Weil es natürlich eine sehr schwere Entscheidung ist, die richtig auch ethische Entscheidung zu treffen. Es gab ja keine Anträge der Fraktion oder der Regierungsmehrheit, sondern Gruppenanträge. Das heißt, Gruppen im Parlament haben sich für eine Variante und eine andere Variante zusammengefunden. Ich habe mich natürlich auch an den Abstimmungen beteiligt, war jetzt selbst kein Antragsteller. Aber niemand macht sich, glaube ich, die Frage von Leben und Tod einfach. Und das ist, glaube ich, auch nachvollziehbar. Gleichzeitig haben wir einen Auftrag, genau wie Sie richtig gesagt haben, vom Bundesverfassungsgericht, müssen wir natürlich auch ernst nehmen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es einen neuen Anlauf gibt. Wo es Einigkeit gab im Parlament war, dass wir mehr für die Prävention machen müssen. Also Menschen, die in einer unfassbar schwierigen Lebensphase sind, nicht mehr leben möchten, dass man denen mehr Hilfe gibt und dass man auch da als Staat sich verantwortlich sieht. Das war Fraktions- und gruppenübergreifend der Fall. Also erster Schritt ist getan, aber richtig ist, ich glaube, wir brauchen rechtliche Regelungen und da sollte man auch jetzt weiter dran arbeiten.
Schaffen Sie das in dieser Legislaturperiode noch?
Ich denke schon, dass das gelingt. Es gibt diesen Auftrag des Verfassungsgerichts, weil die alte Rechtslage rechtswidrig war, verfassungswidrig war und deswegen haben wir einen Auftrag, das Ganze zu regeln. Auch in einer ethisch schwierigen Entscheidung brauchen Menschen mehr Klarheit und da muss der Gesetzgeber ran und deswegen bin ich hoffnungsfroh, dass man jetzt diese nicht erfolgreiche Entscheidung, weil es für beide Seiten keine Mehrheiten gab, dass man das nimmt, um nochmal einen Anlauf zu wagen.
Sie hatten sich ja dem Castellucci-Antrag angeschlossen, der durchaus restriktiver mit der Sache umgehen wollte, auch über das Strafrecht kommen wollte und erstaunlich viele Mitglieder der Freien Demokraten aus meiner Sicht haben sich dem angeschlossen. Also das ist erstaunlich, ist in dem Fall meine Deutung. Warum halten Sie gerade diesen Zugang für richtig?
Also mit dabei war auch der parlamentarische Staatssekretär im Bundesjustizministerium, Benjamin Strasser aus meiner Fraktion, der das auch vorgestellt hat, das Konzept. Mir war wichtig, auch aus privater Erfahrung, im weiteren Freundesumkreis, dass Menschen, die nicht mehr leben wollen, dass sie sehr konkret und sehr schnell Hilfe und Beratung bekommen und die Chance haben, sich die Dinge zu überlegen. Es geht nicht darum, Dinge herauszuzögern. Ich glaube, der Respekt vor jedem Einzelnen, diese Entscheidung zu treffen, da muss der Staat auch ein Stück weit zurücktreten. Aber gleichzeitig muss er jede Hilfe liefern. Denn wir haben natürlich, wenn wir beispielsweise in die Niederlande schauen, schon immer wieder, wo ein sehr, sagen wir mal, offenes Suizidhilferecht gilt, die Situation, dass einige sagen, ja, es entsteht eine sogar Erwartungshaltung, wenn es jemand schlecht geht, er Hilfe von seiner Familie braucht, will diese Person noch leben und sich selbst die Frage stellt, möchte ich meiner Familie zu Last fallen? Das ist schon ein ethisches Problem, über was wir reden müssen. Und da hatte ich den Eindruck, dass der Antrag, der die Suizidhilfe mit dem Strafrecht klug verknüpft, aus meiner Sicht, dass das der richtige Weg sei.
Die letzten Wochen jetzt hier in Berlin im politischen Betrieb waren ja vor allem auch gekennzeichnet von anderen Themen. Die Koalition war damit beschäftigt, in vielen Bereichen noch Kompromisse zu finden, um Dinge vor der Sommerpause durchzubringen. War es ein Fehler, dieses schwierige Thema, die Suizidhilfe, jetzt auch noch in diese Woche reinzuterminieren, die ohnehin sehr voll war?
Es war natürlich seit vielen Monaten geplant, es jetzt zu machen, auch vor der parlamentarischen Sommerpause hier Rechtsklarheit zu bekommen. Im Nachhinein ist man immer schlauer, weil natürlich auch Tagespolitik die Dinge überlagert. Ich würde aber sagen, es war trotzdem richtig, jetzt zu sehen, dass bei beiden Seiten es keine ausreichenden Mehrheiten gibt. Also der Antrag, dem ich auch in der Abstimmung beigetreten bin, nicht als Antragsteller, hat keine Mehrheit gefunden, aber auch der andere fand keine Mehrheit. Ist übrigens auch eine Variante, mit der ich auch hätte leben können, will ich sagen, weil ich schon glaube, dass wir Rechtssicherheit brauchen. Also die Rechtsunsicherheit, die wir jetzt haben, ist kein guter Zustand. Das muss man offen sagen, weil Menschen den Eindruck haben, ich muss ins Ausland fahren und so weiter. Unterm Strich vielleicht ja, Sie haben recht, hinterher ist man schlauer, aber deswegen, glaube ich, lohnt sich ein neuer Anlauf.
Dann gucken wir auf die Tagespolitik bzw. das, was Ihren Terminplan tatsächlich auch die letzten Wochen ja massiv bestimmt hat, das Heizungsgesetz. Das soll jetzt im September auf die Tagesordnung. Es wird keine Sondersitzung des Bundestages geben. Und Sie haben gemeinsam mit den Fraktionsvorsitzenden von SPD und Grünen vereinbart, das zitiere ich ganz kurz, dass wir dem Bericht und der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie in der in dieser Woche beschlossenen Form zustimmen werden. Heißt das übersetzt, das Gesetz ist jetzt gut und genauso wie es jetzt ist, beschließen wir es im September?
Das Gesetz ist gut. Und das, was das Verfassungsgericht gesagt hat, ist ja nicht, dass es Kritik inhaltlich am Gesetz gibt. Damit hat sich das Gericht gar nicht befasst und das übrigens der Beschwerdeführer auch gar nicht angeführt, der sogar selbst davon spricht, dass sollte später dieses Gesetz, warum auch immer, aus juristischen Gründen scheitern, dass es schlecht für den Klimaschutz wäre. Also insofern sind wir da inhaltlich gar nicht auseinander, sondern es ging ums Verfahren. Wir haben, wie ich immer formuliere, das Gesetz vom Kopf auf die Füße gestellt und fundamental geändert. Und das Verfassungsgericht hat gesagt, wenn ihr einen Gesetzentwurf, der in den Bundestag kommt, so fundamental ändert, dann braucht ihr mehr Zeit, um auch den Abgeordneten der Opposition die Gelegenheit zu geben, die ganzen Änderungen zu erfassen. Dafür habe ich großes Verständnis. Ich bin mit Leidenschaft Parlamentarier. Von meiner Seite habe ich seit vielen Monaten gesagt, es muss nicht vor der Sommerpause kommen. Mir geht es nicht um die Geschwindigkeit bei diesem Gesetz, sondern dass es in der Sache gut wird. Denn Geschwindigkeiten und die Frage von Mitberatung sind ja innerparlamentarische Sachen. Was Menschen interessiert, ist, was passiert mit meiner Heizung? Und da haben wir eine hervorragende Lösung gefunden, wie ich finde. Und auch ein besseres Heizungsgesetz als das der Großen Koalition. Denn es ist ja nicht so, dass Deutschland kein Heizungsgesetz hätte. Aber es ist teilweise nicht technologieoffen. Es ist teilweise so, dass es Menschen in die CO2-Kostenfalle laufen lässt. Kurzum, das Gesetz ist jetzt wirklich gut. Und am Dienstag sind die Änderungen in meiner Fraktion bereits beschlossen worden. Wir wären bereit gewesen zu einer Abstimmung am Freitag. Aber das Verfassungsgericht hat nachvollziehbarerweise gesagt, lasst euch mit der Schlussabstimmung Zeit. Denn auch die Kollegen der Opposition müssen die Möglichkeit haben, diese fundamentalen Änderungen am Heizungsgesetz von Robert Habeck zu erfassen. Insofern kann ich gut damit leben. Ein Inkrafttreten ist ja ohnehin erst zum 1. Januar.
Das heißt, auch wenn die Union jetzt ab dem Hochsommer Richtung Landtagswahlen in Hessen und Bayern mit diesem Gesetzesthema richtig dick Wahlkampf macht und sie richtig dick angreift, stehen sie inhaltlich zu dem, was vereinbart worden ist und halten das durch, das im September zu beschließen?
Weil wir Gutes vereinbart haben. Und man muss ja die Union fragen, wie sie mit einem Gesetz Wahlkampf machen will. Geht es um die Menschen, die vielleicht Sorge haben, was mit ihrer Heizung passiert? Oder geht es eigentlich um Wahlkampf von Herrn Söder? Ich will sagen, ich finde es geradezu charakterlos, wenn man so an Politik herangeht. Wir wollen ja die Probleme von Menschen lösen und nicht im Wahlkampf profitieren. Warum auch? Und wenn man sich das Gesetz jetzt anschaut und auch beispielsweise die Kritik, die aus Bayern kam. Ich will ein konkretes Beispiel nennen, Frau Büsker. Da kam die berechtigte Kritik, dass es in Zukunft schwerer wäre, bei dem alten Gesetzentwurf, Holzpelletheizung einzubauen. Und da haben wir als FDP gesagt, Holzpelletheizung, das sind nachwachsende Rohstoffe, klimaneutral. Natürlich muss diese Technologie erlaubt sein. Wir haben hier ein Gesetz mit kompletter Technologieoffenheit. Jeder kann seine Heizung weiter betreiben. Und der Staat selbst im Rahmen einer Wärmeplanung kümmert sich darum, dass die Brennstoffe immer klimaneutraler werden. Ich finde, das ist nicht nur ein guter Kompromiss, sondern so muss man ein modernes Heizungsgesetz machen.
Ich würde gerne mit Ihnen nochmal auf das Prozedere schauen, weil Sie haben gerade selbst eingeräumt, wäre schon gut gewesen, wenn wir dem Parlament, den Abgeordneten mehr Zeit gegeben hätten zur Beratung. Warum haben Sie es denn nicht gemacht?
Es ist kein Geheimnis, dass ich offen dafür war und wie ich vorhin schon formuliert habe, Frau Büsker, immer gesagt habe, für mich kommt es nicht darauf an, ob ein Gesetz vor oder nach der Sommerpause kommt.
Ja, aber die Frage, warum haben Sie es trotzdem mitgemacht?
Weil es der Wunsch war, dass wir es vor der Sommerpause beschließen, um, wie auch grüne Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, Klarheit haben sollten. In der Sache haben wir Klarheit, weil wir klar gesagt haben, was wir an diesem Gesetz ändern wollen. Und jetzt haben die Kollegen der Opposition die Möglichkeit, das für sich zu überlegen. Und ich glaube, da sind sogar einige dabei, die würden am Ende ganz gerne zustimmen, wenn sie denn dürfen. Ich bin mal gespannt.
Der Weg dahin zu diesem Ergebnis, was Sie jetzt als gut bezeichnen, war ja sehr schwer. Da wurde auch teilweise nicht gut innerhalb der Koalition miteinander umgegangen. Da sind teilweise auch harte Äußerungen gefallen, wurde sich öffentlich behakt. Wie viel ist durch diesen Umgang an Vertrauen innerhalb der Ampelkoalition verloren gegangen?
Das Vertrauen ist jetzt ja dadurch wieder entstanden, dass wir uns auf etwas Gutes geeinigt haben. Ich weiß, dass es interessant ist, auch journalistisch Politik sozusagen nach Stil zu bewerten. Wer hat sich wie geäußert in Bezug auf welche Person? Ich glaube, für Menschen ist es meistens viel interessanter, was bedeutet das eigentlich real für mich? Und das erste Gesetz, und das war, glaube ich, der Grund für die Emotionen auch in der Bundespolitik, das war nicht gut. Das habe ich auch öffentlich gesagt, weil ich glaube, die Wahrheit muss man aussprechen. Es war kein Gesetz, was uns beim Klimaschutz vorangebracht hätte. Ich will darauf hinaus, wir müssen uns in der Politik und auch in der Koalition mehr darauf konzentrieren, was es für Menschen bedeutet und weniger, welche Worte wir uns an den Kopf werfen. Da sollten wir abrüsten, da bin ich sofort dabei. Aber der Fokus muss darauf liegen, dass wir etwas Gutes für Menschen machen.
Einige aus Ihrer Partei waren dennoch verdammt laut in dieser ganzen Debatte. Sie werden jetzt gleich sagen, aus Gründen, weil das Gesetz war ja schlecht und wir wollten es anders, das haben wir am Ende auch geschafft. Ja, aber nehmen Sie uns bitte einmal mit ins Innere Ihrer Fraktion, Sie als Vorsitzender. Wie sehr hat sich da in den vergangenen Wochen und Monaten auch manchmal der Ärger über die Koalitionspartner Bahn gebrochen?
Also es war da Ärger da, wo man den Eindruck hatte, dass Dinge durchgedrückt werden sollen aus parteipolitischen Gründen und nicht zu Ende gedacht wird. Menschen hatten wirklich Sorge, dass in ihrem Heizungskeller Komisches passiert. Es gab ja sogar die Situation, dass Leute Gasheizung bestellt haben, weil sie die Angst hatten, die würden zum 1. Januar verboten werden. Und jetzt muss man sagen, weder werden sie verboten, man kann sogar nach dem 1. Januar neue Gasheizung einbauen, ohne Schwierigkeiten. Man kann sie eigentlich sogar dauerhaft einbauen. Es gibt gar keine...
Nicht wieder in die Inhalte, bitte, das haben wir jetzt schon ausführlich
getan. Ja, aber ich finde, die Inhalte hängen ja damit zusammen,
absolut,
Frau Büsker.
Absolut, aber... Ich möchte trotzdem nochmal die Frage anschließen. Sie beschreiben jetzt, Menschen hatten Angst, dass Gasheizungen verboten werden. Aus Ihrer Fraktion sind genau solche Worte gefallen. Da haben Abgeordnete ständig von Heizungsverbot gesprochen.
Was leider beim ersten Gesetzentwurf der Fall war. Da gab es Empörung in der Bevölkerung und auch in meiner Fraktion über das, was vorgeschlagen worden ist. Und wir haben gesagt, das können wir auf gar keinen Fall so machen. Jetzt will ich gar nicht aufrechnen, welche Worte durch den Wirtschaftsminister gefallen sind. Das ist für mich Schnee von gestern.
Aber Sie spielen eine Rolle für die öffentliche Debatte.
Ja, auch die Worte des Ministers spielten eine Rolle für die öffentliche Debatte. Da waren die Emotionen sehr hoch, aber sie waren in Deutschland ja ohnehin sehr hoch. Ich glaube, wenn man dann die kalte Schulter zeigt und sagt, naja, was die Menschen so denken, das darf man nicht machen. Ja, Politiker sind auch manchmal emotional, weil Politiker sind auch Menschen. Hätte ich mir alle Worte auf allen Seiten exakt so gewünscht, wie sie gefallen sind? Nein. Aber wichtig war mir, und das war die ganze Zeit mein Fokus, das alte Gesetz ging so nicht. Es hätte nicht die Zustimmung meiner Fraktion gefunden. Das neue Gesetz, was wir jetzt geändert haben auf Betreiben der FDP, ist ein wirklich gutes Gesetz und vor allen Dingen ein Fortschritt im Vergleich zu dem Gesetz der Großen Koalition.
Ich stelle diese Fragen ja auch, um unseren Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, was da innerhalb der FDP-Bundestagsfraktion eigentlich so alles passiert ist, weil ja schon erkennbar war, dass es auch einzelne Personen gibt, die den öffentlichen Diskurs auf eine bestimmte Art und Weise mit vorantreiben. Ich nenne den Namen Frank Schäffler, der das Gebäudeenergiegesetz auch irgendwann mal als Atombombe bezeichnet hat. Auch das so ein Wort, was ja gewissen Einfluss auch auf die Dynamik haben kann, wie Dinge diskutiert werden. Und deshalb würde mich schon interessieren, haben Sie als Fraktionsvorsitzender da auch mal gesagt, du, Frank, ist gut jetzt?
Also in internen Sitzungen fallen manchmal Worte, die dann von Dritten nach außen getragen worden sind, auch weil Emotionen hochkochen.
Oder per SMS die direkt an Zeitungen geschickt werden.
Die sind nachvollziehbar. Ich will es Ihnen offen sagen, Frau Büsker, meine inhaltliche Kritik an diesem Gesetz war mindestens so scharf wie die Kritik von Frank Schäffler und vielen anderen Kollegen. Ich war sehr klar von Anfang an, weil ich sage, wir wollen einen Wert auf Klimaschutz legen, aber ich mache keinen Quatsch mit. Die Diskussion innerhalb meiner Fraktion war sehr, sehr einheitlich, geradezu Block- und Betonartig, weil es gab keinen Kollegen, der gesagt hat, na, kann man ja vielleicht doch irgendwie so ein bisschen das machen. Nein, auch ich habe sehr klar Nein dazu gesagt. Und Sie sehen umgekehrt, und das will ich jetzt auflösen, nämlich aus dem Dienstag dieser Woche, dass wir die Änderung, die die FDP vorgeschlagen hat, am Dienstag einstimmig in meiner Fraktion beschlossen haben, weil wir gesagt haben, jetzt ist es gut. Und dann war es vielleicht auch den Diskurs wert. Wir müssen vielleicht in Deutschland wieder ein Stück weit lernen, dass Parlamentarismus auch mit Auseinandersetzung zu tun hat. Sollte die persönlich sein? Nein, da bin ich ja dabei. Aber in der Sache sehr hart. Ja, denn wir wollen Gutes fürs Land machen. Ich kann nicht sagen, jetzt sparen wir uns mal die Diskussion, dann wird zwar in der Sache ein bisschen schlechter, aber dann ist es ein bisschen ruhiger. Das ist kein Selbstzweck.
Die Frage ist ja immer, wie führt man Diskussion? Meine Frage war eigentlich, ob Sie Frank Schäffler mal zur Raison gerufen haben. Aus dieser Antwort schließe ich jetzt, das haben Sie nicht getan.
Nein, ich hatte keine Notwendigkeit, irgendjemand zur Raison zu rufen, aber wir haben uns alle gemeinsam, und zwar weit über die Fachpolitiker hinaus, zu diesem Gesetz immer wieder ausgetauscht.
Was lernen Sie jetzt aus diesem ganzen Prozess, den Sie ja im Grunde auch gerade als nicht an allen Stellen ideal beschrieben haben?
Um es auf den Punkt zu bringen, wir sollten von Anfang an bessere Gesetze machen, bevor wir sie in den Bundestag einbringen.
Wir wollen uns hier heute nicht nur mit Defiziten auseinandersetzen, sondern auch mit dem, was Sie wahrscheinlich als Erfolg sehen würden, nämlich das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Bundesrat hat jetzt auch zugestimmt, das heißt, es kommt. Ist dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz so ein Grund, warum Sie auch manchmal ganz froh sind, mit SPD und Grünen zu regieren? Weil in der Form hätten Sie das mit der CDU ja nicht durchgekriegt.
Einen Satz darf ich vorwegschieben. Ich betrachte das Heizungsgesetz auch nicht als schlecht, sondern ganz im Gegenteil. Es ist mir wichtig, das zu betonen, weil der Eindruck entstehen könnte, die Diskussion war nicht optimal, deswegen ist das Gesetz schlecht. Mhm. Das ist falsch. Das Gesetz ist richtig gut. Und dieses Gesetz ist eine Verbesserung zur alten Rechtslage. Denn man muss immer wieder betonen, es gibt ein Heizungsgesetz in Deutschland, was nicht gut ist. Es musste reformiert werden in Richtung des Vorschlags der FDP, und das ist gelungen. Und zum Einwanderungsgesetz, auch wir haben heute ein Einwanderungsrecht auch gehabt jetzt, muss man sagen, wir haben es ja geändert. Auch das war nicht gut. Das Einwanderungsrecht in Deutschland, das Migrationsrecht, hat über fast 20 Jahre, zwei Jahrzehnte dazu geführt, dass wir eine irreguläre Migration hatten, und zwar mit wenig Chancen, sich in den Arbeitsmarkt integrieren zu dürfen, teilweise mit Arbeitsverboten. Menschen sind hergekommen und waren gezwungen, von Sozialleistungen zu leben, und das in Zeiten eines Arbeitskräftemangels. Und auf der anderen Seite war es sehr leicht, in die sozialen Sicherungssysteme einzuwandern. Ich sage das auch in der Deutlichkeit, Frau Büsker, weil ich glaube, das hat mit der Gesellschaft etwas gemacht. Es gab daran viel Kritik, und das Jahr 2015 ist nur eine Nuance, die Entscheidung von Frau Merkel damals. Unterm Strich hat dieses Land viele Fehler gemacht bei der Migration der Vergangenheit. Und das ist gelungen, innerhalb dieser Koalition das aufzulösen, indem man nämlich sich darauf konzentriert, dass Migration zuallererst in den Arbeitsmarkt stattfindet. Daraus folgt Integration ganz automatisch, und wir brauchen diese Migration im Arbeitsmarkt, weil wir eine älter werdende Bevölkerung sind. Und auf der anderen Seite wollen wir nicht, dass Menschen systematisch in die Sozialsysteme kommen, weil es auch Desintegration fördert und Unverständnis. Und das ist mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz hervorragend gelungen. Und deswegen, ja, bin ich stolz drauf.
Ich bin immer wieder ganz fasziniert, wenn die FDP über Migration spricht, dass sie das immer so im Doppelklang tut. Und Sie haben das gerade auch getan. Sie sprechen einen Seite über die Notwendigkeiten von Einwanderung. Mhm. Auf der anderen Seite, sobald dieses Thema aufkommt, hört man von der FDP auch immer wieder das Stichwort irreguläre Migration. Sie muss begrenzt werden. Mhm. Das ist die Positionierung Ihrer Partei. Ich würde mir das gerne nochmal wünschen, dass Sie das erklären. Warum diese Doppelstrategie in der Kommunikation über Migration?
Es sind zwei verschiedene Systeme, deswegen unterschiedlich, und gleichzeitig geht es manchmal um die gleichen Menschen. Wir haben die Situation, ich will Ihnen ein Beispiel nennen, wir haben ja den Spurwechsel mit beschlossen. Wir haben die Situation, dass Menschen über das Asylsystem nach Deutschland gekommen sind, die alle Voraussetzungen des neuen Einwanderungsgesetzes hätten. Und diesen Menschen, also es ist in die Vergangenheit gerichtet, nicht in die Zukunft, diesen Menschen erlauben wir jetzt zu arbeiten. Das waren Menschen, die in Deutschland waren, und die waren gezwungen, von sozialer Sicherung zu leben, weil sie Arbeitsverbote hatten. Da war die Union ganz stolz drauf, dass man diesen Menschen verbietet zu arbeiten, obwohl sie sich selbst ernähren könnten. Und da sehen Sie den Zusammenhang. Es geht teilweise um die gleichen Menschen. Die Zukunft für mich von Einwanderung und Migrationsrecht, und wir haben jetzt die Rechtsgrundlagen geschaffen, lautet doch: Wenn Menschen aus anderen Teilen der Welt, aus welchen Gründen auch immer, herkommen wollen, dann sollte doch die erste Frage sein, geht es um den Arbeitsmarkt? Und wenn man da ein Ja ran machen kann, dann ist das doch die beste Integrationsmöglichkeit. Man hilft diesen Menschen, sie wollen von zu Hause weg, warum auch immer. Und auf der anderen Seite können sie direkt in den Arbeitsmarkt kommen, und der Arbeitskräftemangel ist eine Wachstumsbremse in Deutschland. Und gleichzeitig, und das ist die andere Seite, da, wo wir Menschen in absoluter Not helfen, wie beispielsweise den Flüchtlingen aus der Ukraine, die direkt vor Krieg geflüchtet sind, also die ja nie gekommen wären aus wirtschaftlichen Gründen, sondern ausschließlich aus Gründen der Vertreibung und der Angst, dass das eigene Leben bedroht ist. Da sind wir humanitär und sehr klar. Diesen Menschen muss sofort und unkompliziert geholfen werden. Aber das gelingt nur dann, wenn ihre Gruppe nicht zu groß ist, wenn man sich auf die konzentriert, die wirklich um ihr Leben fürchten. Denen muss geholfen werden. Und all denjenigen, die aus anderen Gründen leben, legitimerweise nach Deutschland kommen müssen, dem müssen wir den anderen Weg endlich eröffnen.
Ich fasse einmal zusammen. Diejenigen, die nicht fliehen, also die nicht in Not sind, dürfen nur dann hierher kommen, wenn sie auch etwas für die Gesellschaft leisten.
Ja, weil ansonsten ist es Desintegration. Ansonsten eröffnet man Tür und Tor, dass Menschen herkommen und sich automatisch Parallelgesellschaften bilden.
Ihr Generalsekretär, der sprach im Mai ja auch von Zäunen an Europas Grenzen, die möglicherweise nötig sein könnten, und erklärte jetzt auch nochmal im Kontext der Vorkommnisse in Frankreich, unkontrollierte Zuwanderung sei eine Bedrohung der inneren Sicherheit. Das sind schon so Sätze, die auch Ressentiments schüren können, oder?
Frau Büsker, ich will das jetzt sehr klar sagen. Wir dürfen die Frage der Migrationspolitik nicht den Nazis überlassen. Ich halte das für vollkommen falsch. Wir haben rechte Kräfte in Deutschland, eine Partei, die nichts anderes vorhat, als die parlamentarische Demokratie kaputt zu machen und das Ganze auf dem Rücken beispielsweise von Flüchtlingen und von Menschen, die hier glücklich werden wollen, weil sie in Deutschland arbeiten wollen, weil sie rassistisch sind und Ressentiments schüren. Diesen Leuten will ich nicht den Diskurs über die Migrationspolitik überlassen. Und dass es Kritik gibt an der alten Migrationspolitik, auch der ehemaligen Großen Koalition, ist doch offensichtlich. Und die Kritik ist sehr breit. Mein Eindruck ist, die Menschen in Deutschland sind sehr weltoffen, wenn sie den Eindruck haben, dass Menschen herkommen, die Lust haben, mit uns durchzustarten, die sich in den Arbeitsmarkt integrieren wollen, die von eigener Händearbeit leben wollen. Da sind wir ein sehr weltoffenes Land. Und auf der anderen Seite sind die Leute skeptisch, wenn sie den Eindruck haben, Menschen kommen her wegen der Sozialsysteme. Und ich finde, das muss man sehr offen und ehrlich aussprechen. Diesen Diskurs will ich nicht den Rechten überlassen, sondern das ist ein Diskurs in der demokratischen Mitte. Und die FDP hat seit Jahren ja eine sehr deutliche Haltung. Ja zur Migration, zur Einwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt, aber nein zur Migration in die sozialen Sicherungssysteme.
Wir sind schon fast wieder am Ende unseres Interviews der Woche hier im Deutschlandfunk. Ich würde mit Ihnen noch mal kurz vorausblicken wollen auf den Herbst, also die Zeit nach der sitzungsfreien Zeit. Da steht ja auch sowas wie eine Bilanz an, zur Hälfte der Legislaturperiode. Was wollen Sie besser machen?
Also über die Kommunikation haben wir gesprochen. Gleichzeitig machen wir viel aus richtigen Gründen. Also die Entscheidungsdichte ist ja hoch gewesen in den letzten 2 Jahren. Das hängt auch mit der besonderen Situation geopolitisch zusammen. Der Angriffskrieg auf die Ukraine, die Energiepolitik, also die Energiekrise. Deutschland ist unter einem Mehltau gewesen zu Zeiten der Großen Koalition. Es ist übrigens auch da viel gestritten worden, aber gar nichts entschieden worden. Wir haben jetzt auch mal gestritten miteinander. Ja, aber gleichzeitig haben wir sehr viel entschieden. Wer hätte denn geglaubt, vor 2 Jahren, wenn wir hier an dieser Stelle gesessen hätten, dass es in Deutschland möglich ist, innerhalb von 4 Monaten ein LNG-Terminal zu planen, zu genehmigen und zu bauen. Früher hätte man gesagt, 15 Jahre Minimum. 4 Monate schaffen wir jetzt. Wir werden digitaler. Wir haben ein digitales Deutschland-Ticket für den ÖPNV. Ich erinnere mich noch, wenn ich in München am Automaten stand, diese Streifenkarten, ich habe die bis heute nicht verstanden. Jetzt gibt es ein digitales Deutschland-Ticket, was ich nicht nur in München, sondern auch in Köln und im Rheinland benutzen kann. Die Planungsbeschleunigung haben wir jetzt gerade im Bundestag und Beschleunigung auch Autobahnprojekte endlich. Sowas wie BER darf nicht mehr passieren. Warum erzähle ich das alles? Deutschland hat Reformen nicht gemacht in den letzten 15 Jahren. Und das holen wir jetzt nach. Und insofern ist mein Blick auf die kommenden 2 Jahre in Regierungsverantwortung hier in Berlin, dass ich weiter Reformpolitik machen möchte. Ich will nicht in einem Land leben, das die Hände in den Schoß legt, während die Welt schnell ist. Ich will, dass Deutschland auch schnell ist.
Das klingt jetzt so enthusiastisch, dass ich fast das Gefühl bekomme, Sie würden auch nach 2025 gerne in dieser Konstellation weitermachen.
Ich finde, man arbeitet in Regierungsverantwortung, um auch Regierungsverantwortung fortzusetzen. Was da Mehrheiten bringt, muss man schauen. Aber dass die FDP eine Partei ist, die reformorientiert ist, die auf Wachstum setzt, auf Innovation, auf die Freiheit der Idee und die Kreativität von Menschen, ist klar. Und das kann man besser in Regierungsverantwortung in Rahmenbedingungen gießen als in der Opposition.
Welche Projekte stehen für Sie weit oben auf der Liste jetzt noch für den Herbst?
Wenn Sie mich nach was Konkreten, aber da würde ich jetzt nicht es auf den Herbst beschränken. Ich glaube, wir müssen in Deutschland bei der Energiepolitik das, was wir beim Heizungsgesetz jetzt schon gemacht haben, Technologieoffenheit, auch insgesamt breiter denken. Das ist ein Grund, warum die Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP beim Thema Kernfusion arbeitet.
Ja gut, das wird nichts für diese Legislaturperiode.
Naja, also ich sage mal so, in den Vereinigten Staaten werden jetzt die ersten Reaktoren konzipiert, die ab 2028 Strom liefern. Also da passiert... da passiert richtig was bei der Kernfusion, als ein Beispiel. Aber die Voraussetzung zu schaffen, man könnte zum Beispiel ein Kernfusionsgesetz in Deutschland machen, was es unbürokratisch möglich macht, dass das, was wir an Forschung schon haben, in echte Anwendung zu bringen. Und wir werden im Herbst endlich es schaffen, dass im Bereich der individuellen Mobilität der PKWs die synthetischen Kraftstoffe zugelassen werden. Wir müssen zum Beispiel darüber nachdenken, was mit Energiepartnerschaften, mit sonnenreichen Regionen der Welt, damit wir von denen synthetische Kraftstoffe bekommen, die komplett klimaneutral sind und die haben gleichzeitig Industriearbeitsplätze. Also es sind jetzt viele Projekte, das gebe ich zu, aber das sind alles Dinge, auch gerade Energiepolitik, wo ich mich freuen würde, wenn wir als Koalition da im Herbst weiter die Ärmel hochkrempeln und das, was wir beim Heizungsgesetz geschafft haben, dann auch in der Energiepolitik fortsetzt, nämlich Innovationsfähigkeit und Offenheit für neue Dinge.
Herr Dürr, vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.